darf Sie ganz, ganz herzlich grüßen an diesem Abend. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind. Es ist bei der letzten Gebetsstunde hier in diesem Raum ein kleines Hörgerät verloren gegangen. Ein ganz kleines, das in ein Ohr gehört, sehr teuer ist. Und falls Sie es gefunden haben, dann können Sie es mir geben, dann gebe ich es gerne weiter. Und wenn Sie es an sich genommen haben, beziehungsweise gestohlen, geben Sie es jetzt her. Ja? Ich verspreche Ihnen Absolution. Gut, wir haben es leider, dass Sie schon nichts verloren haben. Dann begrüße ich auch ganz besonders solche, die heute zum ersten Mal hier unter uns sind. Und ich von Zeit zu Zeit sage gerne, dass solche, die kommen und wieder gehen und sich überhaupt nicht melden, sie das gerne tun dürfen. Aber es tut mir immer leid. Es ist schön, wenn Sie Ihren Namen sagen oder Ihren Namen aufschreiben. Sie kriegen dann von uns zumindest den Gemeindebrief. Wir halten gerne Kontakte und schaffen auch gerne Kontakte. Aber nun lassen Sie sich wieder einladen hinein in dieses letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und bevor wir dort aufschlagen, lassen Sie uns ein Lied singen, das zu diesem Kapitel dann gedichtet wurde, das wir heute Abend lesen. Wir singen jetzt von dem Lied 573. 573, die Verse 1 bis 5. Ich hab von ferne, Herr, deinen Thron erblickt und hätte gerne mein Herz vorausgeschickt. 573. Wir wollen uns sammeln, stille werden und mit unserem Gott reden. Herr, und wenn du uns jetzt heute Abend noch einmal den Blick ganz weit machen willst, dann gib uns auch die Kraft dazu, dass wir es fassen können. Schenk du uns heute Abend den Fernblick und das Fernweh bis hin zu deinem Thron. So schenke es uns, dass wir all das hinter uns lassen können, was uns belastet, auch was uns an diesem Tag bewegt und bedrückt hat. Nimm du unseren Packen ab und gib uns jetzt eine Stunde des Trostes und des Lichtes über deinem Wort. Wir bitten um deinen guten Geist. Amen. Nachdem wir das Kapitel 13 gelesen haben, dieses dunkle Kapitel über die beiden Tiere, nun Kapitel 14, das Lamm und die Seinen, oder so wie ich es überschrieben habe, das neue Lied. Ich möchte aber angesichts der Fülle dieses Textes nur die ersten fünf Verse lesen. Also Offenbarung 14, die Verse 1 bis 5. Und ich sah und siehe, Das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eine Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und wie die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Amen. Ich möchte Sie noch einmal einladen zu zwei Versen vom Lied 320, wenn dann zuletzt ich angelangt bin, im schönen Paradies. 320. Ich sehe kein Land mehr. So sagte die erstickte Stimme am Telefon in der vergangenen Woche. Ich sehe kein Land mehr. Ich habe verstanden, was diese Person mir sagen wollte. Ich sehe keinen Weg mehr. Ich sehe kein Ziel mehr. Ich sehe nicht mehr hinaus. So sagt es ja der Kranke, vor allem auch der Gemütskranke. Ich sehe kein Land mehr. So sagt es der Schwachbegabte, wenn er Prüfungen zu bestehen hat, ich sehe jetzt überhaupt kein Land mehr. Und so sagt es auch der Trauernde. Nein, ich sehe kein Land mehr. Ich sehe nicht mehr hinaus und wer von uns heute Abend kennt nicht diese Situation. Ich sehe nicht mehr hinaus. Aber wissen Sie, nicht nur der Unbegabte oder der Trauernde oder der Gemütskranke, auch der Lesende der Offenbarung kann an Stellen kommen, wo er ähnlich so sagt und sagen muss. Wenn sich einer an die Offenbarung macht und dann liest er die letzten Kapitel und dann kommt er an die Posaunengerichte und dann kommt er an die Schalengerichte und dann kommt er an die ganzen Gerichtsszenen und dann kommt er noch an jenes dunkle Kapitel der Tiere, des Meertieres und des Erdtieres, dann kann es über der Offenbarung so passieren, wie es schon vielen Lesern der Offenbarung ergangen ist, dass sie sagen, jetzt sehe ich kein Land mehr. Jetzt sehe ich auch keinen Weg mehr. Jetzt sehe ich überhaupt kein Ziel mehr. Jetzt sehe ich nur noch das Gericht und den Abgrund. Aber liebe Freunde, schon allein die Komposition dieses Kapitels kann uns in dieser schwierigen Lage helfen. Wissen Sie, wer den Gang durch die Offenbarung wagt, der ist nicht wie auf einer Alpwanderung, die er unternimmt, etwa hin zur Salmendinger Kapelle, ein mir besonders lieber Ort. Und schon 12 Kilometer weg, 3 Stunden bevor Sie dort ankommen, sehen Sie die Salmendinger Kapelle. Sie haben immer das Ziel vor Augen. Noch 8 Kilometer, noch 5 Kilometer, noch 2 Kilometer. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt noch die kleine Anhöhe hinauf. Und dann stehe ich dort bei der Salmendinger Kapelle mit jenem herrlichen Blick auf die Alp. Der Gang durch die Offenbarung ist keine Alpwanderung, sondern sie ist wie eine Schwarzwaldwanderung. Und da erinnere ich mich etwa an die Wanderung damals mit meinen Brüdern auf den Belchen im Südschwarzwald. Als wir ausgestiegen sind damals auf irgendeinem Parkplatz, da haben wir den Belchen gesehen. Ich dachte, in einer Stunde packen wir das und sind dann dort. Und dann, wie es im Schwarzwald so geht, dann geht es zuerst einmal hinunter, ganz weit hinunter. Und dann sieht man gar nichts mehr. Und dann kommt man herauf, tatsächlich, der Belchen, da ist er. Jetzt noch 30 Minuten und dann geht es ganz wieder hinunter, ganz tief ins Tal. Und dann sieht man gar nichts mehr. Und wenn man heraufkommt, dann auf einmal, jenen Durchblick, noch einmal, jenen Durchblick, der einem neuen Mut macht, weiter zu wandern. So ist die Offenbarung aufgebaut. Es geht durch tiefe Täler und dunkelste Abgründe. Aber immer wieder wird einem der Durchblick und der Ausblick auf das Ziel geschenkt. Und deshalb nicht umsonst ist nach diesem schweren und dunklen 13. Kapitel das 14. angehängt. So wie es immer wieder gemacht in der Offenbarung. Jetzt ist es so, als ob wir auf einem Kamm angekommen wären und jetzt einen Blick haben, direkt bis zum Throne Gottes. Zum Ausatmen, zum Aufatmen, zum Tanken und neuen Mut fassen. Und so wünsche ich es eigentlich heute Abend allen, die sie vielleicht auch müde und abgeschlafft hierher gekommen sind, dass sie mit mir jetzt noch einmal auf solch einem Kamm stehen, inmitten allen Gerichten dieser Welt, inmitten allem Dunkel dieser Welt und allen Rätseln dieser Welt, mit mir jenen Ausblick zu wagen auf dieses letzte Ziel, nämlich den Thron Gottes. Man könnte geradezu formulieren, Land in Sicht. So steht's hier. Es ist wieder Land in Sicht. Ziel ist in Sicht. Das Ende ist in Sicht. Siehe, steht hier gleich am Anfang. Siehe, so wie bei Lukas 2. Siehe, ich verkündige euch große Freude. So wie später. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Siehe, es ist, als ob einer einem den Kopf halte. Er einen heraufnehme und sage, oh nun, sieh doch dorthin heute Abend. Und gerade du, der du deinen Kopf hängen lässt, gerade du, der du nur andere Dinge siehst und hinein ins Dunkel siehst, sieh doch, sieh auf, sieh dorthin. Diese Botschaft ist so schön wie die Weihnachtsbotschaft. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Siehe, es ist Land in Sicht und keiner geht unter und keiner wird auf dem Wege verloren gehen. Und nun sind ja diese Verse so eingeteilt, ich sah, und das zweite, ich hörte, und das dritte, ich merkte. Also das erste, was hier steht, ich sah. Stellen wir wieder drei kurze Fragen. Was sah er denn? Wo sah er das und wie sah er das? Erstens, was sah er denn dort? Er schaut auf und tatsächlich, er sieht nach den beiden schrecklichen Tieren ein Lamm, ein Schaf. Und ich könnte mir denken, dass es einige von uns überhaupt nicht erquickt. Was soll denn das, ein Schaf? Wenn dort wenigstens ein starkes Tier stünde, ein Löwe. Sein Löwenherz, einer, der eingreifen könnte in die Händel dieser Welt. Wenn dort ein Tiger stehen würde, das Zeichen der Kraft. Wenn dort wenigstens ein Ichthyosaurier stehen würde, so wie ich es erst kürzlich zum ersten Mal im neuen Naturkundemuseum gesehen habe. Es lohnt sich, dorthin zu gehen. Ein großes Tier und dann ein ganz kleines, schwaches, ärmliches, ja, fast erbärmliches Lamm. Und man erinnert sich an Johannes den Täufer, der gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm. Liebe Freunde, es wäre schlimm, wenn wir dort am Throne Gottes nur einen Löwen oder Tiger fänden. Denn was wollte dieses Tier bei unserer Not? Ihre und meine Not ist nicht die Kraftlosigkeit. Ihre und meine Not ist im letzten Grunde nicht irgendeine Krankheit. Unsere ureigentliche Not ist und bleibt die Sünde unseres Lebens. Dass sie uns immer wieder einholt, immer wieder vor Augen steht und uns immer wieder bedrängt und sagt, so bist du, so bist du. Was helfen uns alle starken und großen Tiere angesichts der Urnot unseres Lebens? Einzig und allein das Lamm. In der Lammesart ging dieses Tier geduldig zur Schlachtbank, aufgepackt die Sünde und Schuld unseres Lebens. Und dort stirbt dieses Lamm, aber es ist nicht mehr tot. Es lebt, es steht, es bildet die Mitte. Am Ziel wird das sichtbar, was wir bis jetzt nur im Glauben überhaupt annehmen können. Dass das Lamm unsere einzige Hilfe ist. Siehe, der du meinst, deine Kraftlosigkeit sei die eigentliche Schwierigkeit. Siehe, das ist Gottes Lamm. Deine Sünde wird weggetragen. Siehe, der du meinst, deine Krankheit sei das, was dich so kaputt mache. Siehe, das ist Gottes Lamm, das deine Sünde wegträgt. Und siehe, wenn du meinst, deine Trauer oder deine schwierige Situation sei das, was alles so unmöglich mache. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Am Schluss steht Gottes Lamm und wir werden mit Augen schauen können, dass dies mit dem Lamme wahr war und wahr ist. Siehe, das Lamm. Und wo steht es? Auf dem Berg Zion. Nicht wahr, der Berg Zion ist ja eine Anhöhe im Ostteil Jerusalems, wo die Königsburg Davids stand und auch der Tempel Salomones errichtet wurde. Es ist immer in der Bibel ein Abbild dessen, wo in der ewigen Welt der ewige Gottesdienst gefeiert wird. Hebräer 12, Vers 12, ihr seid gekommen zum Berge Zion, unserer Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Der perspektivische Fluchtpunkt alles Geschehens, das ist der Berg Zion. Er ist der Endpunkt und Höhepunkt der Berge Gottes, der absolute Gipfel. Da fing es vorne an, beim Ararat, beim Sinai, Horeb, Nebo, Golgatha und zum Schluss dieser Höhenzüge der höchste Berg, der Berg Zion. Dort, auf dem ist dieses Lamm unverkennbar. Und wie steht es dort? Wie? Gott sei Dank nicht in letzter Einsamkeit. Gott sei Dank nicht Muttersehen allein. Gott sei Dank nicht nur als ein einzig erbärmliches Lämmchen, sondern hier steht inmitten von 144.000. Noch einmal taucht diese Zahl auf, die uns schon in Kapitel 7 getröstet hat. Liebe Freunde, das, und so haben wir es gesagt, war keine Zählzahl, sondern sie ist eine Vollzahl und Trostzahl. Das heißt, nach der Symbolsprache der Offenbarung meint 144.000, dass Gott alle, die ihm gehören werden, am Schluss um sich sammeln wird. Am Schluss ist dieser Herr nicht allein, an der Himmelfahrt ist er nicht in irgendwelchen Sphären abgeschwebt. Am Schluss ist er mit denen zusammen, die ihm ihre Sünde des Lebens übergeben haben. Niemand wird sie dann aus meiner Hand reißen. Niemand und nichts. Seine Leute werden bei ihm sein. Christen in guter Gesellschaft, das ist der Schluss, Freunde. Christen in guter Gesellschaft, das ist hoffentlich der Schluss dieses ganzen Kosmos. Kolosser 3, Vers 4, wenn aber Christus unser Leben offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und im Gegensatz zum Mahlzeichen des Tieres tragen seine Leute, diese 144.000, sein Eigentumszeichen auf der Stirn. Es ist ein Wesensmerkmal, Menschen, die nicht mehr nur dem Namen nach, sondern die dem Wesen nach Christen sind. Und So wie es 1. Johannes 3, Vers 2 steht, wir sind nun Gottes Kinder. Noch ist nicht erschienen, was wir sein werden, aber wir wissen, wenn er erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Solch ein Merkzeichen oder Erkennungszeichen hatte in der Antike 5 Bedeutungen. Einmal war es ja dieses Merkmal ein Zeichen des Besitzes, so haben wir schon öfters gehört, ein Brandzeichen, ein Zeichen, das nun eindeutig klar ist, auf welche Seite man gehört. Ein Brandzeichen zeigt an, welchem Herrn man gehört. Es ist ein Zeichen des Besitzes. Und es ist zweitens ein Zeichen der Treue. Soldaten in der Antike brannten sich den Namen des Feldherrn ein, den sie besonders verehrten. Also gleichsam die Fans dieses Feldherrn waren sichtbar durch ein Brandzeichen. Nicht wahr? Die, die diesen Herrn verehren und lieben, die tragen in Ewigkeit sein Erkennungsmerkmal auf der Stirn, ein Zeichen der Treue und drittens ein Zeichen der Sicherheit. Dann wird sofort erkannt, wer Feind oder Freund ist. Wer dieses Zeichen trägt, ist nicht ein Feind, sondern er ist der Freund dieses Herrn. Und es ist viertens ein Zeichen der Abhängigkeit. Gleich, fast gleich wie das fünfte, ein Zeichen des Schutzes. Wer sein Zeichen trägt, gehört in seine Nähe. Nicht wahr? Wir kennen diesen Ausdruck, gebrannte Kinder. Wir sind manchmal wie gebrannte Kinder. Man hat schon einmal die Finger verbrannt und dann lässt man seine Finger davon. Gebrannte Kinder lassen die Finger davon. Liebe Freunde, seine Kinder, seine Leute sind in der Tat gebrannte Kinder, mit diesem Brandmal gezeichnete Kinder, aber die nicht mehr davon lassen wollen. Gebrannte Kinder, die nicht mehr davon lassen wollen. Das sind die, die wir am Schluss dieses Kapitels erkennen können. Bei ihm sein alle Zeit, ihm dienen in ewiger Gerechtigkeit. Nicht wahr, diese herrliche Schlosskirche, die wir hier freundlicherweise immer wieder benutzen dürfen, auch wenn es immer wieder Schwierigkeiten gibt mit dem Abschließen und so, und am liebsten würden uns die Hausverwalter hier beziehungsweise die Hausherren gerne draußen haben. Das bin ich eigentlich jeden Dienstag dankbar, dass wir innerhalb dieses Sicherheitstraktes zusammenkommen können, was alles andere als selbstverständlich ist. Aber diese Schlosskirche, wissen wir, erinnert ja an die und war auch die alte Hofkirche. Und diese Hofkirche hier, die erinnert an den damaligen Hof und an die Hofhaltung. Und es galt damals als ganz besondere Auszeichnung, in der Nähe dieses Hofes zu sein. Das war die beste Auszeichnung. Nicht verbannt auf den Asberg oder gar hinunter auf den Hohen Twil, sondern in der Nähe des Hofes zu leben. Und es klingt ja in uns noch nach, wenn wir wissen und manchmal hören, das war also der Herr Hofapotheker, nicht wahr? Der in der Nähe dieses Hofes lebte. Das war schon eine ganz besondere Persönlichkeit. Oder der Hofbäcker, nicht wahr? Was waren das für Leute, für den Hof zu backen in der Nähe dieses Hofes? Oder der Hoflieferant, ich möchte ja gar nicht reden vom Hofprediger. Was waren das noch für Leute, nicht wahr? Es war Auszeichnung dieser Leute, in der Nähe des Hofes zu leben. Eine besondere Ehre und Freude. Und sehen Sie, das ist uns beschieden. Das ist unsere Hoffnung, auf die wir zugehen. Einmal nicht nur Hofbäcker oder Hoflieferant zu sein, sondern zum Hofe ganz zu gehören, ein Glied zu sein, obwohl man nicht das richtige Blut hat, hineingenommen in dieses adlige Geschlecht der 144.000. Und da mag man aus ganz einfacher Familie kommen, und da mag man die Hauptschule nicht einmal durchlaufen haben, und da mag man im Leben nie einen Titel errungen haben. Liebe Freunde, am Schluss bei Hofe zu sein, das lohnt sich, das lohnt sich. Ich sah, und das Zweite, was hier steht, ich hörte, Ich hörte. Was hörte er? Das neue Lied. Wir können singen dem Herrn ein neues Lied. Ganz sicher das Gegenstück zu unserer alten Leier, die wir immer wieder anstimmen und die auf den Kontrapunkt von Leid und Schmerz gestimmt ist. Es ist ja immer das alte Lied, was in unserer Welt und in unserem Leben gesungen wird. Meistens ist es so der Grundton, die da drüben, die anderen, die sind gemein und sind unverschämt und sind ungebildet und ich bin verkannt und ich bin übersehen und ich bin unter Wert verkauft. Die anderen sind die Schlimmen und ich bin der einzig Gute und Edle unter lauten Nieten. Nicht wahr? Das alte Lied dreht sich eigentlich immer um uns selbst. Unsere Probleme. Und das neue Lied hat eine völlig andere Mitte. Nicht wahr? Das neue Lied ist nicht neuartig, Freunde. Das muss man wissen, es ist nicht neuartig. Ich möchte es erklären, nicht wahr? Früher, das wissen Sie noch, da sang man zum Gitarrenchor Stern, auf den ich schaue. Und heute, wenn Sie junge Leute hören mit ihren Disc und mit ihren Bändern und Schallplatten, dann hören die zum Beispiel Arno und Andreas und die Falk-Band We Love Jesus, wir lieben Jesus. Ah, ich kann sagen, wenn sie die Rhythmen hören und ich höre es immer wieder in meinem eigenen Haus und ich gehe hinauf und sage, aber jetzt ist endlich dieser Krach da oben, Schluss, mal weg, mal richtig. Und dann sagen die, aber das ist doch christlich, die Musik. Ich weiß es nicht, aber das muss ich mir sagen lassen. Es ist eben neuartig. Es ist nicht mehr Stern, auf den ich schaue, aber es ist ein Mordskrach. Aber es geht anscheinend um Jesus. Neuartig. Eltern wissen, von was ich rede. Für mich ist das nicht neuartig, sondern ist geradezu zeitweise abartig und der Bub unartig. Aber trotzdem ist es neuartig. Das Lied ist auch nicht neuwertig. Dieses neue Lied ist nicht neuwertig, ganz neu auf den Markt gekommen, was bisher noch nie da gewesen, gleichsam ein Schlager, der jetzt gesungen wird. Nein, das neue Lied ist unvergleichlich mit dem, was bisher an Melodien auf unseren Lippen und in dieser Welt war. Es hat sich auch nicht daraus entwickelt. Es ist ein reines Lied. So wie ich gesagt habe, wissen Sie, der Kammerton A, so wurde mir gesagt, ein Kammerton in unserer Welt, ein ganz reiner Ton sei nie ganz rein. Der sei kein reiner Sinuston, sondern er habe immer Ober- und Untertöne. Das neue Lied, das dann einmal angestimmt wird, ist ein Lied im reinen Sinuston, nämlich nur noch Lob und Preis und Ehre, kein Schmerz und kein Leid und kein Tönchen des Todes mehr. Ein Lied zur Ehre Gottes. Das wird ein Lied sein, wenn Lied und Lob deckungsgleich sind. Wissen Sie, wenn Ihr Loblied im reinen Sinuston gesungen werden kann. Mir fällt es immer schwer, ein Loblied zu singen, weil ich immer wieder mithöre, was ich eigentlich als Klagelied dazu singen könnte. Und ich freue mich auf jeden Augenblick, wo ich mit einstimmen darf, so wie es hier steht, in das Loblied des reinen Sinustons, wo sie nichts mehr anderes bewegen kann. Und wo wird dieses gesungen? Wo? Vor dem Thron Gottes. Liebe Freunde, das ist ein ganz kleiner Hinweis auf das, was einmal in der Ewigkeit getan wird. Wir fragen ja immer, was soll man denn in der Ewigkeit tun? Eine schwierige Frage für Schwaben, die sich's ohne Schaffen und Werkeln überhaupt nicht vorstellen können. Eine Ewigkeit nichts tun. Wir wissen es nicht. Aber eines ist klar, liebe Freunde. Vor dem Thron Gottes, und da gibt es viele Stellen, vor dem Thron Gottes wird gesungen, gepriesen, eine heilige Liturgie gehalten. Das heißt, das ist der gewaltige Gottesdienst am Ziel aller Dinge. Und von hierher kriegen Sie ein ganz kleines Licht auf das, warum wir eigentlich sonntags zum Gottesdienst gehen. Warum? Evangelische müssen nicht zum Gottesdienst. Das ist wohl der primitivste nachreformatorische Satz, den ich je zu Ohren bekommen habe. Als ob Evangelische nicht zum Gottesdienst gehen müssten. Das müssten nur die Katholiken. Nein, warum wir zum Gottesdienst gehen? Sicher wegen einem guten Wort. Sicher wegen einem Stärkung und Trost. Sicher auch, um manchmal wieder ein paar ordentliche Leute zu treffen. Aber liebe Freunde, es ist viel mehr. Der Gottesdienst hier auf Erden ist in aller Erdhaftigkeit immer schon ein Stück Vorgeschmack. Gottesdienst ist Hauptprobe für die Ewigkeit. Und deshalb möchte ich Sie hier wieder zu den Gottesdiensten einladen. Gottesdienst ist Hauptprobe für die Ewigkeit. Und nur der wird richtig in einem Konzert mitsingen können, der auch bei der Hauptprobe dabei war. Gottesdienst ist Hauptprobe für die Ewigkeit, zum Lied im reinen Sinuston. Und seh, wie wird es gesungen, zuerst wie eine Stimme, dann wie ein Wasserfall, dann wie ein Donnerwetter, dann wie ein Harfenspiel, steht hier. Es ist einfach unbeschreiblich, gewaltig und zart zugleich. Kein Wunder, dass dieses Lied nicht von allen, sondern nur von den am Throne Versammelten überhaupt gelernt werden kann. Das neue Lied ist kein Schlager für unreine Lippen. Nicht wahr? Man kann bei uns ein Lied nur lernen, wenn man musikalisch ist. Es gibt unmusikalische Leute, die haben von Natur aus keine Begabung zu singen. Die rutschen auf der Tonleiter herauf und herunter wie auf einer eingeseiften Treppe. Und gräulich tut's allemal. Man braucht eigentlich eine Naturgabe dazu. Fürs neue Lied am Throne Gottes brauchen Sie nicht unbedingt musikalisch zu sein. Diese Gabe, dort mitzusingen, ist eine Gottesgabe und die will er jedem schenken. Das ist's. Aber das Dritte noch. Nämlich, ich merkte, also ich sah, ich hörte das neue Lied und jetzt das Dritte, was hier noch steht, ich merkte. Was? Was merkte er? Dass die, die dort stehen, und so heißt es hier, unbefleckt sind. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Ist es also eine Sache nur für unverheiratete Männer? Wir kennen bestimmte Traditionen in ganz bestimmten Gemeinschaften, die hier auf diesem Vers fußen und sagen, dass die letzte Stufe des Himmels dort ganz nahe bei Jesus nur die Unverheirateten überhaupt erreichen könnten. Liebe Freunde, sicher blieb Jesus unverheiratet. Das ist unbestreitbar. Paulus blieb unverheiratet. Und der sagte, dass die Nichtverheirateten umso mehr dem Herrn leben könnten. 1. Korinther 3. Das ist wahr und völlig richtig. Doch wir sehen im ganzen Neuen Testament nichts davon, dass auch an einer Stelle damit die Ehe herabgesetzt wäre. Vielmehr wird sie von Jesus ins rechte Licht gesetzt, Matthäus 19, Vers 2. Ehe wird geradezu zu einem Abbild des Verhältnisses von Christus zu seiner Gemeinde, so im Epheserbrief. Paulus sagt, dass er mit seiner Arbeit und Sammlung und des Aufbaus einer Gemeinde Christus eine reine Jungfrau zugeführt habe. Die 144.000, die jungfräulich geblieben sind, kann nur als die gesammelte Gemeinde verstanden werden, die auch in der großen Trübsal dem Herrn treu geblieben ist und die keine andere Bindungen eingegangen ist. Die, die dem Herrn die Liebe geschenkt und in dieser Liebe treu geblieben sind, das sind die, die hier gemeint sind. Und wo? Und wo geht's dann lang? Und hier steht der schöne Satz: Sie folgen dem Lamme nach, wohin es geht. Leute, die im Alten Testament sich auskennen, die wissen, was dahinter steht. Nämlich, es war der Wüstenzug im alten Israel. Und die Leute im alten Israel bei diesem Zug, die hatten zwei Gefahren. Und sie waren bekannt, sie brachen entweder aus zur Linken oder sie brachen aus zur Rechten. Wenn sie sagten, wir brechen aus zur Linken, dann hieß das, sie brechen aus und kehren zurück nach Ägypten, in die alten Bindungen, in die alten Gefangenschaften, zu den Fleischstiften Ägyptens. Das war der Ausbruch nach links. Und der Ausbruch nach rechts, das war Ausbruch in den eigenen Plan, in den eigenen Weg, in die eigene Religion zum Baal, den man sich gemacht hat. Das war der Ausbruch nach rechts. Ausbruch nach links, zurück in die alte Gefangenschaft. Ausbruch nach rechts, hinaus in eine neue Religion und zu einem neuen Gott. Wir kennen das heute auch. Die Gefahren sind geblieben. Heute erleben wir Ausbrüche nach links. Das heißt, Menschen, junge Menschen, die ausscheren, die dabei waren und die plötzlich zurückfallen in ihre alten Bindungen, in ihre alten Schwierigkeiten, zurück ins alte Ägypten ihres Lebens. Das ist der Ausbruch nach links. Aber die viel größere Gefahr, liebe Freunde, heute, ist der Ausbruch nach rechts. Der Ausbruch nach rechts hinaus in eine neue Religiosität, in eine neue Religiosität, die meint, das große Halleluja sei schon angebrochen. Man müsse nur diesen anderen Weg gehen und dann befände man sich schon am ewigen sonnigen Ziel. Noch herrscht Sünde, Krankheit, Tod, noch stehen furchtbare Gerichte und Täler vor uns. Wir hätten das gerne hinter uns und deshalb brechen wir gerne nach rechts aus. Aber hier heißt es, immer dem Lamm nach, wo es hingeht. Liebe Freunde, das Lamm ist ein schwerer Weg gegangen. Und wenn Sie auch einen schweren Weg gehen müssen, immer dem Lamm nach. Und wenn Sie einen entsagungsvollen Weg gehen müssen, dann erinnern Sie sich, das Lamm ist einen entsagungsvollen Weg gegangen. Und das Lamm ist einen blutigen Weg gegangen und einen einsamen Weg. Und wenn Sie auch einen einsamen Weg gehen, dann erinnern Sie sich immer dem Lamme nach. Hüten Sie sich, auszubrechen nach links, aber hüten Sie sich vor allem heute. Lassen Sie sich nicht verführen. Nicht auszubrechen nach rechts zu denen, die meinen, das große Halleluja sei heute schon da. Nein, wir sehen es. Wir warten darauf und gehen darauf zu. Aber vorher ist es der Weg, der vom Kreuz ausgeschildert ist, immer dem Lamme nach. Und wie die letzten Worte, die hier stehen, erkauft, freigekauft, losgekauft von durch seine Menschenfreundlichkeit, Erstlinge für Gott, die Vorhut, unsträflich, das heißt, die Strafe liegt jetzt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das heißt unsträflich. Jesus für uns schon bestraft. Und da sehe ich halt wieder dieses Bild, dass man öfters auch auf Bildern sehen kann, der frühere Freikauf der Sklaven, für mich immer beeindruckend. Wie die dort standen, die Ärmsten der Armen, und wie sie gekettet waren und eigentlich warteten auf irgendjemand, der sie freikauft, oder sie gehen zugrunde unter dieser Hitze der Sonne. Und dann dieses Bild, wenn dann ein Käufer kam, einer, der plötzlich seinen Lederbeutel zog, einer, der ein paar Scheine hinblätterte, einer, der ihn freikaufte. Und dann dieses strahlende Bild, wie diesem Mann die Fußeisen gelöst, wie die Handketten weggeworfen wurden und wie der in neuer Freiheit seinem Herrn folgen konnte. Welcher Jubel lag schon über diesem Bild. Ein Mann freigekauft von seiner Vergangenheit, hin einer neuen Freiheit entgegen. Diese Ärmsten der Armen sind wir. Wir sind doch gekettet, wir sind doch gebunden. Und nun ist er gekommen, dieser Jesus, und er hat uns freigekauft. Und nun können wir diesen Weg gehen als Unsträfliche, als Freigekaufte, als solche, die wissen, wir stehen einmal dort beim Thron. Freunde, welcher Jubel müsste eigentlich über unserem Leben liegen, das neu lebenswert geworden ist? Welcher Jubel müsste eigentlich über unserem Leben liegen, das weiß, dass dieser Weg zum Ziele führt? Welche Freude müsste neu in unser Leben einziehen über diesem Ausblick, der Thron Gottes, die 144.000 Dorffreunde. Land in Sicht, Land in Sicht. Wir wollen beten. Herr, bei uns ist immer wieder Land unter. Und du kennst die Stürme und Wogen und Wellen, die über uns hereinbrechen. Und dann brechen wir gerne aus. Dorthin zu solchen, dass ja alles gut ist und wir es nur nicht sehen. Herr, gib, dass wir uns nicht vor deinen Gerichten drücken. Gib, dass wir Ja sagen zu dem Weg des Gerichtes und des Schmerzes, den du uns verordnest. Gib uns neue Kraft, diesen oft auch schweren Weg zu gehen. Aber lass die Gewissheit in unserem Herzen bleiben, dass wir einmal beim Throne Gottes stehen werden, mitsingend im großen, reinen Lobpreis. Herr, lass dies jetzt schon in uns klingen und mit uns gehen, diese neue Melodie, wenn wir heimgehen. Denke noch an unsere Kranken und Alten, an die, die sich nicht mehr aufmachen können und auch nicht mehr aufmachen wollen. Wir bringen dir diese Stiftsgemeinde, wir bringen dir diese Stadt, wir bringen dir unser ganzes Volk in diesen Wochen der Zusammenführung, wir bringen dir diese Welt. Herr, danke, dass Land in Sicht ist. Amen. Und nun lassen Sie uns singen von dem Lied 26. Das ist ein Weihnachtslied. Nun singet und seid froh, Sohn Gottes in der Höhe, und groß ist des Vaters Huld, der Sohn tilgt unsere Schuld. Und dann heißt im Schluss, wo ist der Freudenort? Nirgends mehr denn dort, da die Engel singen, mit den Heiligen all und die Psalmen klingen im hohen Himmelssaal. Ah ja, wären wir da. Lassen Sie uns dieses Weihnachtslied jetzt singen. Ich wünsche, dass Sie jetzt gut nach Hause kommen. Ich sehe hier Leute bis aus dem tiefsten Bayern, aus dem großen, fernen Ausland. Dass auch Sie alle gesund und bewahrt nach Hause kommen. Lassen Sie uns um den Segen des Herrn noch beten.